Mikro ist so schön.
Dein Mikro ist auch schön, Alex.
Rework-Werkstatt, Coach Gräfer am Apparat.
Ja, grüß Gott, hier spricht der Herr Athlet. Ich wollte fragen, wie steht's denn um meine Physiologie?
Ah, guten Tag, Herr Athlet. Ja, das ist gut, dass Sie anrufen. Wir haben bereits alles kurz überprüft, wie die FDP den Kilometerstand und natürlich auch das Training der letzten Wochen. Und ich muss Ihnen mitteilen, wir müssen mit Ihnen zum Prüfstand, zum Retest-Prüfstand für eine genaue Bestimmung Ihrer Leistungsfähigkeit.
Oh, Jesus Maria, das klingt aber arg. Was machen Sie denn da alles?
Na, das ist, schauen Sie, überhaupt nicht arg. Das ist kurz und schmerzlos, dauert circa 2 Tage und dann haben wir wirklich alles, wie die maximale Sauerstoffaufnahme der Ökonomisierung und natürlich auch den aktuellen Laktatstand.
Ja gut, wenn Sie das sagen, wie gehen wir denn jetzt weiter vor?
Ja, bitte, setzen Sie sich hin, lehnen Sie sich zurück und hören Sie bitte den folgenden Podcast. Bei weiteren Fragen melden Sie sich einfach wieder in der Werkstatt. Rework!
Ja, hallo Alex. Es ist keine Woche vergangen und wir sitzen schon wieder hier und nehmen Episode Nummer 2 auf. Wer hätte sich's gedacht?
Hashtag 2, aber mit 2 Mikros.
Hashtag 2 mit 2 Mikros. Ja, das muss man dazu sagen.
Ich glaube, das ist die Überschrift.
Letztes Mal haben wir noch natürlich ganz Covid-konform mit einem Mikro nur aufgenommen. Jetzt sitzen wir schon professionell mit 2 da. Wahnsinn.
Ja.
Die Sache ist auch die, letztes Mal haben wir, glaube ich, 2 Stunden gebraucht, um vom Hinsetzen bis zur Aufnahme. Diesmal...
Eineinhalb.
Wenn sich der Trend linear fortsetzt, dann können wir irgendwann tatsächlich in dem Moment aufnehmen beginnen, wenn wir uns treffen. Wahnsinn. Was steht heute am Programm, Alex?
Ja, das große Thema, die Leistungsdiagnostik. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, viele kennen sich nicht aus. Wie auch nicht.
Wow, ich hab mir das ohne Schmier auch gedacht. Du hast dir vorher ein paar Notizen aufgeschrieben und Leute haben Fragen gestellt und ich habe mir die angeschaut und gedacht, holy shit, wie können wir denn das professionell und gut beantworten? Ich glaube, wir werden schon einen guten Mittelweg finden, aber schauen wir einfach mal, was passiert. Bevor wir in das Thema einsteigen, haben wir noch zwei andere Blöcke. Den ersten, ich weiß noch nicht genau, wie wir den nennen werden, aber wahrscheinlich einfach in die Richtung Korrekturen. Es gab einen Zuhörer, wir nennen ihn jetzt einfach anonymitätshalber...
Athlet.
Ich würde sagen Sebastian B. oder sagen wir lieber S. Bauer. Ich glaube, das ist besser. Der hat angemerkt, dass wir letztes Mal ein bisschen Wissenschaftsbashing betrieben haben. Und er hat nicht ganz Unrecht. Wir haben ja gesagt, Wissenschaft, schön und gut, aber es hat auch seine Fehlerquoten. Und gerade in Ernährung und Sport ist es nicht so akkurat. Wir möchten schon ganz klar festhalten, Wissenschaft ist toll. Und in anderen Wissenschaften... ist es auch teilweise akkurater. Er kommt aus der Physik, die haben ganz andere Methoden, die haben andere statistische, nicht unbedingt Verfahren, aber die sind wesentlich genauer als wir in Ernährung und Sport. Wir möchten schon sagen, Wissenschaft ist toll, um Trends herauszufinden, um zu wissen, wo es hingeht. Wir dürfen es nur nicht zu ernst nehmen bei uns.
Die Frage ist nur, ob das eine Wunschvorstellung ist, die Wissenschaft generell und auch so irgendwie so das Ideale und in der Praxis draußen gibt es kein Ideal. Und ich, das ist halt immer diese Frage, diese Theorie trifft Praxis und auch eben ja Realität und Traum auch irgendwie, weil weiß ich nicht, ob das auch irgendwie dann ja dementsprechend ist. Also ich muss aber noch einhaken, ich finde geil, dass du sagst so, ja, wir nennen ihn CBB und dann auf einmal der S. Bauer und jetzt wissen wir beide eigentlich den Vor- und Nachnamen, aber okay. Dann
nein, Alex, nein, es war auch keine Anspielung an die beste Zeichentrickserie und generell Serie aller Zeiten, die Simpsons, wir können das so stehen lassen. Wir werden sicher noch so oft auf Studien und Wissenschaft eingehen und ihr werdet jetzt merken, wir lieben ja unsere Wissenschaft, wir lieben unsere statistischen Verfahren. Aber so wie du sagst, Praxis ist was anderes. Es sind 10 Milliarden Faktoren, die noch hineinspielen in das Ganze.
Und N ist einfach viel zu klein, um jetzt die ganze Bevölkerung zu repräsentieren vor allem. Und wie gesagt, wir dürfen keine Träumer sein.
Wir dürfen keine Träumer sein. Lass uns das Big Picture anschauen.
Ja, also also es ist mehrere Wege führen zu einem Ziel.
Mehrere Wege führen zu Rework, würde ich sagen.
Boah, das war jetzt wunderschön.
So, das war kurz und knapp. Das zweite Segment, ich habe noch keinen wirklichen Titel. Der Working Title wäre unsere Show, unsere Regeln, wir labern über was wir wollen. Oder aber auch Massimos Philosophie Corner. Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Willkommen zu
Massimos Philosophie-Corner. Der Ort, an dem subjektive Meinung auf objektive Realität trifft. Doch was bedeutet objektiv oder Realität? Leben wir tatsächlich in einer dualistischen Welt? Lasst uns zusammen auf eine Reise durch die unendlichen Weiten des Multiversums gehen.
Heute möchte ich über ein ganz spannendes, tolles Thema reden.
Ihr könnt es jetzt abdrehen, wenn ihr nicht mehr reinhören wollt.
Ich werde jetzt 30 Minuten ausschweifen und über Gott und die Welt reden. Ich weiß nicht, was daran nicht toll und...
Na, Massimo erklärt uns die Welt.
Ich erkläre euch gern die Welt. Also, was ist denn Leben?
Mit seinen 25 Jahren.
Leben ist... egal. Also, du hast eigentlich die Idee in mir angestoßen und sie hat sich dann weiterentwickelt, als ich jetzt das letzte Wochenende daheim in Kärnten war. Du hast einen wunderschönen Instagram-Post rausgehaut, an dieser Stelle at Alexander Gref, at Rework auf Instagram. Toller Content, Wahnsinn. Wer mehr Bizeps und mehr Alexander Gref sehen will, sollte sich das anschauen.
Folgt mir.
Du hast ein Bild von dir, wie du auf einem Berg läufst, gepostet und darunter geschrieben...
In Wirklichkeit mit dem Auto raufgefahren. Nein, natürlich nicht auf Strava. Also man, es ist ja alles, man trainiert ja nur, wenn man auf Strava hochlädt. Natürlich habe ich auf Strava auch hochgeladen. Ja, das war richtig geil. Ich habe unten, bin mehr oder weniger begonnen mit 4 Kilometer Einlaufer in 4,30. Das war, hat sich noch gut angefühlt. Und dann waren es 10 Kilometer mehr oder weniger rauf mit 650 Höhenmeter. Das war richtig cool und auch mehr oder weniger unten im Tal war halt eine richtige Nebelsuppe und wenn du dann raufgelaufen bist, hast du wirklich einen geilen Ausblick gehabt.
Ich glaube, wir waren noch am selben Tag unterwegs, weil ich hatte genau das Gleiche und du hast unter deinem Post geschrieben, Berge sind nicht die Antwort, aber man vergisst für einen Moment die Frage. Und zuerst habe ich mir gedacht, Alter, was für ein scheiß Klischee-Spruch.
Was willst du eigentlich?
Was will der Alex eigentlich wieder? Will er wieder Likes abstauben?
Aber sicherlich gegoogelt.
Ja, aber dann ist mir aufgefallen, dass ja jeder Klischeespruch, und das hat ein guter Freund von mir letztens gesagt, und das hat ziemlich meine Perspektive auf diese Dinge geändert. Freund? Ein sehr, sehr guter Freund diesmal, einer der besten. Der hat geschrieben, Klischees sind ja aus einem Grund Klischees. Es steckt irgendwie eine Art von Grundwahrheit hinter diesen Aussagen, die schon so offensichtlich ist, dass wir es als irgendwie komisch und unangenehm abtun. Aber in diesem Fall, dein Spruch, Berge sind nicht die Antwort, aber man vergisst für einen Moment die Frage. Ich finde, es ist einfach in der Quintessenz so wahr. Ich war ja am selben Tag am Berg und ich hatte dasselbe Erlebnis wie du. Man startet im Tal, es ist alles nebelig und dunkel und eiskalt, die Finger fallen einem schon fast ab. Man spürt sein Gesicht nicht mehr. Und dann plötzlich, ich glaube, ich war ein bisschen höher als du, so ab 1900 Meter, ist es dann plötzlich aufgezogen. Ich habe schon mit dem Tag abgeschlossen gehabt und mir gedacht, okay, das war's. Ich gehe noch auf den Gipfel rauf. Ich genieße, dass ich da hochgegangen bin, aber ich werde keine Sonne mehr sehen. Und in der Sekunde fast schon tut sich diese Nebeldecke auf und die Sonnenstrahlen fallen von oben herab und man sieht das Nebelmeer, wie es das ganze Tal bedeckt. Und nur noch die höchsten Gipfel schauen wie kleine Inseln aus diesem riesigen Meer hinaus. Was man noch dazu sagen muss, dass genau in der Gegend ja früher tatsächlich Meer war. Ich rede jetzt in diesem Fall von den Karnischen Alpen. Alter, Alex, ich fange gerade erst an. Okay,
Entschuldigung.
Die Karnischen Alpen bei uns daheim, wunderschön. Und die waren früher tatsächlich Meer. Mein Großvater hat damals noch beim Alpenstraßenbau alte Fossilien, Muscheln etc. gefunden. Auf jeden Fall war ich dann oben und habe tatsächlich andere Wanderer getroffen und mit denen auch lieb geplaudert. Und dann, ich glaube, beim Runtergehen habe ich deinen Post gesehen, weil ich kurz auch Fotos gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin noch nie auf einem Berg einem grantigen Menschen begegnet. Weißt du, was ich meine? Hast du schon jemals irgendwie eine Bergtour gemacht? Warst irgendwo im Wald hoch oben oder immer am Berg unterwegs und hast unnötige Menschen getroffen?
Nein, eigentlich nicht. Und das sieht man auch wieder die Wirkung der Natur eigentlich.
Absolut.
Und ich glaube auch, was du so... was die Aussage betrifft, mehr oder weniger, das kann man ja sicher auch eigentlich sehr gut fürs Training herleiten, weil oft sollte man sich nicht zu viele Fragen stellen, sondern einfach einmal tun, weil es gibt ja meistens eh keine Antworten und und die meisten Antworten sind dann eh nicht optimal und dann, ja, man sollte einfach nur tun, geh einfach laufen.
Wunderschön. Und ihr seht, Alex hat hinter jedem Spruch, den er raushaut, den perfekten philosophischen Trainingsgedanken. Wahnsinn, oder? Was mir dann auch eingefallen ist, es passt ja ganz gut auch jetzt in die fast noch Off-Season, Early-Season hinein, wo wir ja immer von Ausgleichstraining sprechen, nicht einfach immer nur am Radl, auf der Rolle sitzen, nur laufen gehen, macht's andere Sportarten, geht's raus in die frische Luft und da ist ja gerade Berggehen, Wandern so optimal. Hinauf Hast du eine...
Außer man wohnt in Wien. Dann geht's halt nur der Kahlenberg, aber der ist auch relativ cool eigentlich. Ich habe immer ist auch schön. Jeden Sonntag früher, also letztes Jahr zum Beispiel, jeden Sonntag bin ich 20 Kilometer eine Runde um den Kahlenberg gelaufen mit 650 Höhenmeter. Das ist auch relativ cool gewesen und auch schön, ja. Und so,
ja. Man hat auch echt einen guten Trainingseffekt. Aufwärts, richtig schön beanspruchen,
genau, man hat ja auch ganz gut pacen. Diese Abwechslung, weil dieses das Problem ist, dass dieses Monotone auf der Straße vor allem, das ist dann auch zu eintönig und dann kommen die meisten Überbelastungen oder auch Verletzungen zustande, mehr oder weniger, weil es einfach monoton ist und
Ja, ohne Schmäh. Ich bin im Sommer so viel auf die Berge gegangen und ich war davor nie wandern. Ich habe immer gedacht, das ist der lameste Sport aller Zeiten. Wer geht jemals wandern? Ich war so falsch, wie ich glaube ich noch nie in meinem Leben zuvor falsch war. Es ist das coolste aller Zeiten. Und allein der Trainingseffekt, so wie du sagst, es ist für den Kopf ein Ausgleich, es ist für den Körper ein Ausgleich. Abwärts, jetzt wo die Gyms zu haben, richtig schöne exzentrische Belastung auf die Muskulatur. Wenn man das nicht gewohnt ist, ist man gefickt für 2-3 Tage danach. Also sogar ein Krafttrainingsreiz, würde ich fast schon sagen.
Ja, lassen wir es einmal so stehen.
Lassen wir das einfach so stehen. Wir kennen uns mit Krafttraining nicht aus, aber man hat schon einen ziemlichen Muskelkater
vom Abwärts. Das würde zu uns zu ausschweifen.
Das würde zu ausschweifen, ja. Auf jeden Fall hat ein neuer Athlet von mir, der geht gerne wandern und ich habe gesehen...
Neue Freunde, neuer Athlet.
Ja, ich bin sehr beliebt, Alex. Ich
bin wirklich big in business.
Ein big in fucking business, Alex. Und der geht viel wandern und dann habe ich mir am Anfang gedacht, dann werde ich immer ein bisschen das Wandern aus dem Plan streichen und mehr die anderen Sachen machen lassen. Habe ich mir gedacht, das ist ja absolut bescheuert. Warum sollte ich ihm irgendwas wegnehmen, was ihm richtig Spaß macht, was er auch Low Intensity durchführen kann und was ihm auch von der Rolle ein bisschen fernhält jetzt im Winter. Also in dem Sinne, Leute, geht's auf den Berg. Verletzt euch nicht, seid vorsichtig und genießt die Aussicht.
Danke, Massimo.
Dankeschön, Alex. Wie machen wir weiter?
Ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt einmal in das Thema ein, was eben die Leistungsdiagnostik betrifft.
Uiuiui.
Was ist es? Brauche ich das überhaupt? Welche Rückschlüsse kann der Athlet oder der Trainer daraus ziehen generell? Welche wichtigen Parameter gibt es? Oder was ist so der Unterschied zwischen den Profis und den Age-Grupper? Und was zur Hölle ist eigentlich Insight oder was ist Retest? Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Kernfragen, die... ja, sehr relevant eigentlich sind.
Fragen über Fragen über Fragen, dann...
Sollten wir doch jetzt lieber wieder auf den Berg gehen, oder?
Stell dir vor, wir würden jetzt die Episode am Berg aufnehmen, wie geil wäre das?
Dann gibt's ja keine Fragen, oder? Weil sonst wäre der Post dann irgendwie...
Das wird sich dann irgendwie... Das stimmt, aber wir hätten die Antworten eigentlich schon auf die nicht existenten Fragen. Ja, führ uns ein, Alex. Was ist denn eine Leistungsdiagnostik im Ausdauersport jetzt spezifisch und was bringt uns das?
Ja, also ich fange mal einfach ganz einfach an. Es gibt ja mehrere Leistungsdiagnostiken, das muss man schon unterscheiden. Also den eigentlich jeder kennt, ist den Laktattest, den wird so quasi jeder kennen. Dann gibt's natürlich auch die Spiroergometrie, eben mit einer Maske, wo man eben den Sauerstoff misst. Dann gibt's natürlich auch Critical Power Test, das werden auch schon einige kennen, oder den klassischen FTP-Test, ja. Was gibt's noch? Critical Speed Test oder Critical Swim Speed Test, also auch im Wasser. Da gibt's mehrere Testungen, zum Beispiel im Schwimmen ist es jetzt 100 Meter kann man machen, 200 Meter und 400 Meter und anhand dessen kann man das dann analysieren, welche Bereiche du schwimmen solltest, beziehungsweise auch, wie du so bist.
Das sind echt einige Methoden. Aber was wollen wir denn im Endeffekt mit all diesen Werkzeugen herausfinden? Also was ist denn der Sinn dahinter?
Also der Sinn dahinter ist einfach, deine wichtigsten Parameter zu bestimmen und ganz, ganz wichtig, den aktuellen Ist-Stand zu überprüfen. Mhm. Also das heißt, wo befindest du dich und wo soll es hingehen für die Saisonplanung oder auch für die Jahresplanung, ja, und was ist so quasi, ja, auch für gerade jetzt, für die Zeit, wenn zum Beispiel jetzt kein Schwimmen stattfindet, dann kann man richtig cool in einem Blocktraining arbeiten und dann zum Beispiel sagen, gut, beim Rad ist meine V2 Max viel zu gering und schauen wir uns jetzt einmal in einen 3-4 Wochen Block, dass wir die Stellschraube mehr oder weniger hochschrauben, ja. Ja. Am Rad, dass wir deine V2 Max verbessern. Also das ist wirklich die maximale Sauerstoffaufnahme und das ist, glaube ich, vor allem für sehr vielen Age-Grupper der Fall, dass die einfach viel zu gering ist im Verhältnis zu anderen Dingen auch.
Ja. Ich glaube, das wichtigste Stichwort ist tatsächlich einfach Ist-Stand-Ermittlung.
Genau.
Ich denke, die Meinung habe ich auch noch nicht lange vertreten, aber dass gerade Profis vielleicht noch weniger Bedarf an einer Leistungsdiagnostik haben als tatsächlich Anfänger, Amateure. Und da würde ich uns ja auch mit einschließen. Je mehr du deinen Körper kennst, desto mehr weißt du ja, wo du circa stehst. Je mehr du deinen Körper kennst, je mehr Erfahrung du hast, weißt du, wie fühlt sich gerade dieses Lit Low Intensity Training an? Ist es locker? Ist es etwas, was ich jetzt 1,5 Stunden, 2 Stunden durchziehen kann, ohne dass ich mich ausbrenne? Wie hart ist denn ein hartes Intervall?
Ja und nein, also ich habe schon, vor allem beim Schwimmen habe ich das schon wirklich sehr, sehr oft gesehen, wo ich sage, gehen wir mal 400 Meter einschwimmen und dann sagt der Athlet, ja, das war urlocker und dann messen wir Laktat und dann hat er 5 bis 6 Millimol oben, weil er überhaupt kein Gefühl hat. Und vor allem beim Schwimmen ist es wirklich ganz, ganz schlimm. Also die meisten, die einschwimmen, haben gleich 3-4 Millimol, ja, und es ist weit weg davon. Das hat natürlich auch mehrere Gründe, das muss man schon dazu sagen. Aber ja, ich glaube, dass sich viele täuschen und ja. vor allem in der heutigen Zeit mit Strava, mit ja. den Social Media, ich muss meinen lockeren 5-Kilometer-Lauf in 5 Minuten machen und dabei ist gerade mal 4,50 mein Marathon-Pace ungefähr, kommt ja. mir das teilweise vor, ja, und dann trainieren sie ja meistens Schwelle. Also auch wie du gesagt hast, ja, vor allem für alle natürlich ist es auch einfach sehr, sehr interessant, weil man einfach noch mehr von seinem Körper erfährt.
Genau.
Ich glaube, das ist das Hauptziel eigentlich daran.
Ich gebe dir 100% recht. Ich glaube auch, dass eben Profis können das vielleicht noch besser, die wissen, was sie trainieren müssen. Die haben ihr Leben darauf ausgerichtet, die kennen ihren Körper. Aber genau wie du sagst, viele Leute, gerade wir als Amateure, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund ist diese No-Pain-No-Gain-Agenda, die ist ganz, ganz tief in uns drin.
Dank Sanders.
Dank Sanders, ja, Lionel Sanders, Mann. Fluch und Segen für die Triathlon-Welt. So ein cooler Dude, aber wenn du den zuschaust, das ist genau, was ich meine. Du siehst ihn suffern am Radl auf Swift und denkst dir, ja, let's get after it. Lass uns reinhauen. Und dann machst du jedes Training zu hart, ja?
Das ist halt das Problem, was ich auch oft sehe, ja, dass die einfach viel zu weit weg von seinen Intensitäten dann eigentlich fahren und ja. dann einfach viel zu hart sind und vor allem bei Triathleten ist das enorm, weil ich muss schon sagen, wenn man sich andere Sportarten anschaut oder auch andere Sportler beziehungsweise auch jüngere Athleten, dass zum Beispiel, ich will jetzt nicht so pauschal, aber die Fußballer schon zum Beispiel schon drauf, dass sie halt eher overzahlen und sich jetzt nicht so umbringen quasi. Aber das ist beim Triathlon und vor allem beim Age-Gruppe-Bereich, da trainieren manche so viel ja. und auch schon so hart. Das ist echt, da muss man echt das im Hinterkopf ein bisschen behalten, dass es eben weniger ist oft mehr.
Ja.
Und nicht nur die Intensität, auch der Umfang. Weniger ist mehr, da reiche ich genauso viel. Das ist halt immer, ich bin da wirklich schon sehr, sehr kritisch dahinter und sag so, der Input sollte schon nicht so enorm sein und auch irgendwie in einem Gleichgewicht stehen zwischen In- und Output, ja, weil genau. wenn ich zu viel hineinstecke und es kommt minimale Sachen heraus, also der Output ist zu gering, dann muss man sich wirklich, das ist auch ein gewisser Reifeprozess, würde ich auch wirklich sagen, da muss man sich die Frage stellen, bringt das überhaupt was? Ja. Was muss ich ändern in meinem Training? Was muss ich an mir selbst ändern? Weil es bringt nicht, dass ich urviel hineinstecke und es kommt nichts dabei raus oder viel zu gering. Natürlich muss man das auch über mehrere Jahre hinweg sehen und nicht nur in dem Moment oder die Woche ja. oder die Monate. Aber das ist ganz, 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 das sehe ich wirklich ganz oft bei Triathleten vor allem, dass die einfach viel zu viel trainieren und auch zum Beispiel Laura Philipp hat gesagt, die meisten Age-Grupper laufen viel mehr Kilometer als sie. Ja, natürlich hat sie auch eine ganz andere Vergangenheit, das muss man eben auch beachten, aber trotzdem, die Frage ist dann halt immer, ist es sinnvoll, einen Age-Grupper oder generell, also das würde ich sowieso nie machen, 5 Stunden Radfahren und dann noch 30 Kilometer drauflaufen, das habe ich schon oft gehört, dass das Trainer mit Athleten machen oder auch einfach ein Athlet macht.
Aber ich finde, das schlägt wunderschön die Brücke zu dem, was wir letztes Mal angesprochen haben. Wir haben ja gesagt, intuitiv wäre es ja richtig oder es klingt intuitiv korrekt zu sagen, man trainiert einfach mehr und immer härter und dann wird man auch einfach besser. Und das ist ja dann genau, was du sagst. Steht es noch dafür? Steht es dafür, jetzt immer härter, immer länger zu trainieren? Und was will ich denn eigentlich erreichen? Wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, Iststandermittlung, wo steht der Athlet? Warum will man das denn überhaupt wissen? Ja?
Dass ich kurz ein Hake, mehr oder weniger. Das Coole ist ja auch, du hast ja dann, du fragst ja auch den Athleten zum Beispiel, was trainierst du in der Woche? Und dann kannst du ja auch anhand dessen analysieren, das, was beim Iststand oder beim Leistungstest herauskommt, spiegelt das dein Training wieder. Das ist wirklich sehr, sehr interessant eigentlich. Ja. Weil man hat sogar, es gibt sogar eine Studie dazu, dass man anhand von der maximalen Sauerstoffaufnahme runtergebrochen hat, wie die Relation zur Trainingsstunden ist. Zum Beispiel ein Radfahrer, der 10 Stunden trainieren sollte, also in der Woche sollte eine maximale Sauerstoffaufnahme von 65 jetzt zum Beispiel haben, ist jetzt keine genauen Daten, aber das ist jetzt ungefähr so. Also das heißt, man macht zum Beispiel den Leistungstest und schaut sich dann eigentlich an, spiegelt das dein Training wider oder trainierst du eigentlich mehr und dein Parameter sind viel zu gering. Ja. Ja, da musst du was an deinem Training ändern. Ja, das ist ja gerade das wirklich das Wichtige an dem Ganzen. Ja, weil sonst brauche ich keinen Trainer eigentlich nehmen, ja, wenn ich keine Leistungsdiagnostik mache, weil dann kann ich gleich nach Gefühl trainieren und einfach das, was mir gerade taugt, aber dann ist auch wieder die Gefahr, dass ich zu viel mache. Also es ist wirklich, wirklich sehr, also es geht eigentlich ums beim Trainer-Dasein oder beim Coaching geht es nicht mehr so wirklich darum, die Trainingseinheiten, sondern vielmehr über den ganz kompletten Überblick zu haben auch, ja. Das ist viel, viel mehr, als man meistens sieht. Es ist nicht nur die Wochenplanung, ja.
VO2 Max, Fauler Max, Schwelle, Fatmax, alles Dinge, die du uns vielleicht nachher noch genauer erklären kannst. Trotzdem würde ich gerne den Schritt noch zurückgehen und sich anschauen, warum jetzt Iststandermittlung, warum Leistungsdiagnostik. Im Endeffekt, was wollen wir denn im Ausdauersport erreichen? Wenn wir es jetzt nicht gerade deswegen machen, weil es uns einfach taugt, weil es eine geile Beschäftigung ist, weil es uns Spaß macht, an der frischen Luft zu sein, dann ist es ja tatsächlich, schneller zu werden. Und wie wird man schneller? Indem wir Adaptionen erreichen. Ganz kurzer Ausflug in Richtung Biologie, Mikrobiologie. Der Körper ist eine Gleichgewichtsmaschine. Der Körper will immer eine schöne Homeostasis oder eben Gleichgewicht erreichen. Und wie werden wir besser? Indem wir ihm gezielten, guten Stress zuführen, Trainingsstress, der ihm aus dem Gleichgewicht wirft, um dann Prozesse in Gang zu setzen, die Adaptionen herbeiführen. Also was wir am Ende des Tages wollen als Athleten, die schneller werden wollen, sind Adaptionen. Wir kapillarisieren. Wir können unsere VO2 Max hochschrauben, wir können dies und jenes und das verändern und das sind unglaublich komplizierte Prozesse. Aber um zu wissen, wie wir jetzt trainieren, wie viel wir was trainieren müssen, um diese gezielten Adaptionen auszulösen, dafür ist der Iststand.
Ja, genau so. Also wie du auch wie richtig gesagt hast, ja, also wenn man sich einfach auch die Evolution mehr oder weniger anschaut, man will einfach etwas zerstören. Und der Körper repariert es, damit es besser wird und länger aushält, damit man das nächste Mal oder beim nächsten Training das länger durchhält, härter durchhält und das ist eigentlich Adoption. Und ich glaube auch, was ganz, ganz entscheidend ist, das ist auch wieder dieses Thema Wissenschaft. In der Wissenschaft gibt es ja auch bei den Studien und so dann diese Non-Responsor. Also es haben halt darauf gar nicht reagiert. Ja? Aber in der Praxis draußen gibt es keinen Non-Responsor. Also jedes Individuum reagiert auf einen Reiz. Aber jeder unterschiedlich. Ich glaube, das ist wirklich die Kernmessage aus dem Ganzen eigentlich auch.
Absolut, absolut. So, wir wollen jetzt den Iststand ermitteln, um zu wissen, wo wir wie lang trainieren müssen, um diese und jene Adaption zu erreichen. Jetzt haben wir Parameter wie VO2 Max, Economy, Fatmax. Führen Sie mal ein. Was sind so die gängigsten großen Parameter, die wir in der Leistungsdiagnostik ermitteln wollen?
Also das ganz, ganz große Thema ist, glaube ich, die maximale Sauerstoffaufnahme. Also VO2 Max ist, glaube ich, es ist wirklich auch die Entwicklung vom Training her und auch von Strava. Früher hat man einfach Grundlage trainiert, auch über den Winter und einfach ein bisschen, man hat dann Intervalle gemacht, aber jetzt nennt man sie so mittlerweile so VO2 Max Training, VO2 Max Booster. Ich finde das eigentlich gut, weil man nennt eigentlich schon die Trainingseinheit demnach, mit was ich erreichen möchte, also physiologisch gesehen. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Aber natürlich, man muss eines klarstellen, die VO2 Max ist nur das Bruttokriterium für die Ausdauerleistungsfähigkeit. Ja. Und das ist auch wirklich sehr interessant, wenn man da tiefer in die Materie reingeht, wie entscheidend ist es wirklich überhaupt.
Ja. Aber es ist immer noch das Rückgrat, es ist dieser große Name, dieses große Ding VO2 Max, die große Determinante für Ausdauerleistung. Wie und warum eigentlich?
Warte kurz. Genau, da steht's ja. Also, die maximale Sauerstoffaufnahme handelt sich um die maximale Sauerstoffmenge, die ein Mensch unter Belastung aufnehmen und in die Zelle transportieren kann. Sie ist ein direkter Maß für die aerobe Energieumsetzung. Je höher und desto besser.
Als hättest du es gerade aus dem Internet abgelesen.
Nein, alles. Gar nicht.
Wow.
Habe ich auswendig gelernt.
Nicht schlecht.
Nein, Spaß beiseite. Die maximale Sauerstoffnahme ist quasi das Bruttokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit und wie gesagt, je höher, desto besser. Und ich muss für mich irgendwie auch, ist ziemlich interessant eigentlich die absolute, weil die ist cool miteinander, also zu vergleichen auch zwischen den Athleten.
Ja, also ganz kurz, absolute Sauerstoffaufnahme, Milliliter pro Minute an Sauerstoff, die der Athlet aufnimmt. Oder auch als Liter pro Minute.
Genau, genau. Und da ist halt so ein Richtwert, wenn man mal wissen möchte, was so die wirklich die Spitzenathleten haben. Also die haben schon über 6 Liter pro Minute.
Ja, was crazy ist. Was also wirklich crazy
die
ist.
Die meisten, wenn man es halt auch, ich finde halt immer einen Vergleich immer schön, weil das bringt mir nichts, wenn ich nicht damit umgehen kann, mehr oder weniger. Also die Age-Gruppe haben zwischen 3 bis 4 Liter in der Minute und sehr, sehr gute haben schon über 5. Ja? Mhm, ja. Da muss man natürlich auch unterscheiden, ob sich jetzt der Athlet beim Laufen befindet oder beim Rad. Da gibt es nämlich wirklich extreme Unterschiede, weil einer der besten Läufer oder ein bester Age-Grupper-Läufer kann eine sehr, sehr schlechte maximale Sauerstoffannahme am Rad haben, weil es eine ganz andere muskuläre Belastung ist und das ist wirklich sehr, sehr spezifisch, muss man schon sagen.
Ja, je nachdem, welche Muskelgruppen und wie viel Prozent der gesamten Muskelmasse in der Bewegung beteiligt ist, aktiviert ist, dementsprechend verhält sich auch die Sauerstoffaufnahme anders. Ja,
ja genau, und man sieht halt schon, beim Laufen ist schon viel mehr Muskelmasse in Schwung, mehr oder weniger, ja. Und da ist halt die V2max schon eigentlich höher.
Warum ist es überhaupt wichtig, wie viel Sauerstoff wir jetzt aufnehmen? Wir wollen jetzt nicht zu weit, zu tief in die Materie gehen, aber wir als Langzeitausdauersportler, wir wollen Energie hauptsächlich produzieren, indem wir Sauerstoff verwerten. Also anders ausgedrückt, einfach der Prozess, mit dem wir die Energie produzieren, um uns fortzubewegen, kommt hauptsächlich fast zur Gänze aus Prozessen, die einfach Sauerstoff benötigen.
Genau, und unsere Zellen benötigen ja die mehr oder weniger.
Genau.
Und Sauerstoff und Fette, das sind so quasi auch für den Ironman unsere Energielieferanten. Und umso mehr wir Fette zum Beispiel verbrennen im Verhältnis zu Kohlenhydraten, und das ist halt ganz, ganz entscheidend, wenn man sich halt jetzt die Top-Leute anschaut, dass sie, zum Beispiel Kipchoge auch, dass der bei sehr hohen Geschwindigkeiten...
Bist du ein großer Kipchoge-Fan, ne?
Ja, ja. Kann man mehr oder weniger sagen, dass man viel Fette verbrennt bei hohen Geschwindigkeiten. Und das ist halt quasi dieses aerobe System.
Mhm, das aerobe System. Nur um das kurz klarzustellen, Sauerstoff per se ist jetzt kein Energielieferant. Sauerstoff ist das, was es möglich macht, Fett zu einem Energielieferanten zu machen. Ja. Weil durch den Sauerstoff, also Sauerstoff ist ein Teil des Prozesses, der die Fette verbrennt und auch einen Teil der Kohlenhydrate verbrennt, um Energie zu produzieren. Deswegen Sauerstoffaufnahme.
Energie super ist dann wichtig. ATP?
Genau. Die Energie, das ATP, was uns voranbewegt. Sauerstoff, super wichtig. So, was ist noch ein Kriterium
in dann, der Leistungsdiagnostik? Wenn wir gleich bei der maximalen Sauerstoffaufnahme sind, dann haben wir gleich einmal die prozentuelle Ausschöpfung dieser. Die ist nämlich auch sehr, sehr entscheidend und interessant, mehr oder weniger. Das heißt, wie viel Prozent ich von meiner V2 Max bei einer gewissen Geschwindigkeit ausschöpfen kann. Ja?
Okay.
Und dann hat man beobachtet, dass die, wenn wir zum Beispiel jetzt im Bereich Marathon hergehen, dass man hier 80-85% der maximalen Sauerstoffaufnahme den Bereich laufen kann. Ja? Wenn man auch bei dem Thema maximale Sauerstoffaufnahme sind, man sagt auch 8-10 Minuten kann ich maximal meine Sauerstoffaufnahme, also in diesem Bereich kann ich mich 8-10 Minuten befinden. Ja?
Und wenn du sagst 80-85%, das ist eine horrend hohe Zahl. Also für Leute, die jetzt nicht viel mit den Zahlen anfangen können, aber bei 80-85% seiner maximalen Sauerstoffaufnahme zu trainieren, für viele von uns ist das All-Out-Training oder ist das hartes Intervalltraining, wie sich das anfühlt. Und wirklich die Besten der besten Sportler, Langzeitausdauersportler, Marathonläufer, die sind so gut, man nennt das ökonomisiert,
genau,
dass sie gleich so hohe Prozent ausnutzen können. Ja. Also gehen wir über zur Ökonomisierung.
Genau, das ist dann die Laufökonomisierung mehr oder weniger oder auch Radökonomisierung, also dass sich das ganze System ökonomisiert, dass man eben auch was das Laktatverhalten dann irgendwie anschaut, dass man weniger Laktat produziert. Aber das ist auch zum Thema Laktat, weil viele immer glauben, der Muskel ist jetzt übersäuert und das ist schlecht. Na, das ist nur das ist nicht mal ein Abfallprodukt, sondern das ist eigentlich ein Zwischenprodukt.
Willst du einen eigenen 5-Stunden-Podcast über das Thema Laktat
und alle Misskonzeptionen? Das wäre eigentlich richtig geil, weil das sind so viele Lügen und auch so
Mythen, würde ich sagen.
Ja, Mythen, kann man wirklich sagen, dass viele Mythen sind, weil eigentlich wir brauchen, also ich freue mich, wenn ich Laktat produziere, weil erstens verstoffwechsle ich das, auch das Herz, ja. Und des Weiteren ist Laktat das, was die Adoptionen dann eigentlich im Effekt auslöst.
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Laktat ist
ein cooler Parameter. Ein
cooler Parameter, ja.
Cooler Parameter für die Intensitäten und wo ich mich eigentlich auch befinde. Ja, es ist eigentlich nur so.
Ja. Wir wollen da auch nicht so tief reingehen, aber in der Wissenschaft wird es momentan als sogenanntes Signaling Molecule auch anerkannt, was auch die Blood-Brain-Barrier überschreiten kann und tatsächlich, man weiß noch nicht genau, was es macht, aber auch tatsächlich Adaptionen, Modulationen im Gehirn auslöst. Es ist ein spannendes, unerforschtes Feld. Also Laktat, kein Abfallprodukt, was einfach weg muss, bei Gott nicht. Ja.
Vor allem das Coole ist, wenn man zum Beispiel im Sitzen, jetzt zum Beispiel habe ich jetzt 1,2 Millimol, und dann, wenn man zum Beispiel läuft und halt wirklich ein Sportler ist, dann ökonomisiert sich das Ganze und man hat dann im Endeffekt auch weniger. Man hat auf einmal 0,8.
Ja, ja.
Und umso länger man unter 1 bleibt, umso besser, würde ich das jetzt einmal pauschal sagen, umso besser man ist, wenn die Geschwindigkeit höher wird. Ja,
ja, ganz interessant.
Und das ist halt das Ziel auch irgendwie eines Sportlers.
Geh mal kurz gleich auf das nächste ein, bevor wir dann alles wieder zusammenführen. Die Schwelle. Die gute alte Schwelle, die wir in der Leistungsdiagnostik ermitteln können.
Oh. Ist das diese FDP, diese 20 Minuten, ne?
Ja, ja, einfach nur
20. Das reicht. Genau. Na, Leute, 20 Minuten FTP, das ist einfach viel zu wenig. Deswegen gibt's jetzt auch dieses Retest von uns bei Insight, weil es einfach viel zu wenig aussagekräftig ist. Natürlich ist es schön und es kommen dann auch so absurde Zahlen hinaus, die einfach viel zu hart sind und einfach nicht deine Physiologie oder deine Leistungsfähigkeit widerspiegeln. Weil es ist halt viel einfacher, 20 Minuten all out zu fahren, mehr oder weniger, es ist eh schon hart genug, und dann einfach 5% runterzurechnen und dann halt habe ich das meine FTP, also meine Stundenleistung, ja, na, so ist dann meistens eh nicht und das ist überhaupt nicht akkurat, dann mehr oder weniger.
Ja, kurz zur Erklärung, warum eigentlich? Was ist denn FTP? Functional Threshold Power. Also per Definition die Leistung, die maximale Durchschnittsleistung, die man über eine Stunde jetzt am Rad beispielsweise erbringen kann. Und jetzt hat man in Studien herausgefunden und gesehen, ja, das korreliert relativ gut mit deiner Schwelle. Das heißt, diese maximale durchschnittliche Stundenleistung ist vielleicht einigermaßen im Durchschnitt ein Prädiktor für deine Schwelle. Was heißt das jetzt für das Individuum? Naja, wenig. Wir haben ja gesehen oder wir haben schon besprochen, wie die Schwankungsbreite bei sowas sein kann. Und dann genau wie du sagst, anstatt dass man jetzt wirklich eine Stunde All-Out fährt, fahren viele Leute 20 Minuten, 15 Minuten All-Out und rechnen dann mit einem gewissen Faktor runter und probieren so ihre Schwelle zu definieren. Und das ist im besten Fall problematisch, würde ich sagen. Warum ist das problematisch? Die Schwelle, die Anaerobic Threshold oder welchen Namen auch immer es sonst noch dafür gibt, ist ein sehr, es ist irgendwie auch so ein ganz wichtiges Kernelement in unserem Langzeitausdauersport, aber es ist nicht wirklich einheitlich definiert. Es gibt, glaube ich, in der Wissenschaft 30 oder über 30 verschiedene Konzepte, was jetzt genau die Schwelle, Anaerobic Threshold etc. ist. Ich glaube, ganz, ganz grob formuliert kann man sagen, wenn wir wieder vom Konzept des Gleichgewichts reden, es ist der Punkt, wo du eine Leistung am Rad, Watt, beim Laufen, eine gewisse Pace erbringst, indem dein Körper sich noch in dem maximalen Gleichgewicht befinden kann.
Ach so, es ist nicht so, wie dass die Wattzahl extrem hoch ist und ich so schnell und hart fahren kann, wie ich möchte?
Ja, nicht ganz alle.
Das ist nämlich das Problem, leider weil die meisten, wenn sie so mit der FTP herumhantieren, dass sie einfach extrem hart fahren und es ist halt nicht kein Gleichgewicht, sondern es, du produzierst immer mehr Laktat.
Ja, das ist diese No Pain, No Gain. Die Leute denken sich, mehr FTP, desto besser.
Das aber ist halt das Gefährliche, dass dann immer, ich möchte eine höhere FTP haben, ich möchte eine höhere FTP haben. Na, vielleicht die gleiche FTP, aber mit einem geringeren Verbrauch, dann habe ich ja schon viel mehr, vor allem aus der Sicht, wenn man sagt, Langdistanz, Mitteldistanz, habe ich ja schon auch eigentlich olympische Distanz, ja, weil das sind lange Einheiten oder lange Dauerbelastungen, dann habe ich ja schon viel mehr erreicht, als wenn ich sage, ich möchte eine neue FTP und am besten 360 Watt und dann bin ich der Beste, aber auch wenn man sich die Intervalle anschaut, wie zum Beispiel Sanders, 10 mal 6 Minuten 350 Watt, ja, das kann ich auch fahren, aber mit einem ganz anderen Verbrauch. Ja? Bei mir sind das 8 bis 10 Millimol und bei einem vielleicht unter 2. Ja? Das ist halt dann der Unterschied. Das ist halt immer so quasi, man, das schaut von außen cool aus und ist auch sexy, aber wichtig ist, was im Körper passiert oder was innen drinnen passiert.
Genau.
Und das ist Insight und das ist Retest.
Was passiert innen drin? Wie muss ich trainieren, um welche Adaption zu erreichen? Wir haben jetzt gesehen, es gibt die V2 Max, es gibt die Economy etc. Und je nachdem, was man jetzt trainieren will, muss man halt auch verschiedene Intensitäten bei verschiedener Länge fahren. Wenn ich sage, ich will meine V2 Max hochschrauben, muss ich mich wahrscheinlich überhalb meiner Schwelle, FTP, wie auch immer, bewegen.
Aber diese bitte Adaptionen nicht abschießen.
Genau das ist es. Leute wollen, so wie du sagst, ihre FTP raufschrauben und raufschrauben.
Aber natürlich, ich muss auch meine aus meiner Praxis oder meine aus Erfahrung reden. Natürlich habe ich genauso, du bist jung und motiviert und hast dann auch gesagt, ja, 5x3 Minuten, natürlich, und der letzte ist so quasi all out und dann habe ich mich am Boden hinlegen müssen, weil ich nicht mehr können habe, ja. Aber die Frage ist, ist das wirklich zielführend, ja, oder auch langfristig gesehen, ja, weil das ist halt auch ein zu arger Stress, du brauchst eine enorme lange Erholung, bis du dich davon erholst, und ist es vielleicht nicht, also ist es nicht besser, dass man zum Beispiel sagt, ey, fahr's lieber mit 90% von 100, also jetzt nicht von der FDP gerechnet, sondern auch von der Subjektivität her, ja. Dass du nicht wirklich über 100% oder all out jedes Intervall fahrst und dann am Boden dich hinlegen musst, ja. Weil das ist schon zu beobachten, auch in Kenia oder beim Kipchoge, dass der seine Intervalle, der hat sich nicht am Boden legen müssen, sondern der ist das wirklich sehr ökonomisch gelaufen auch, ja. Und ich glaube auch, dass das das Ziel ist, nicht so, alles muss hart sein und nur wenn ich mich quasi im Training umbringe, werde ich erfolgreich. Na, so ist es dann leider nicht so, ja. Absolut. Das ist ja dann, dann kommen Depressionen, du bist aggressiv, du erholst dich überhaupt nicht.
Okay, wow, Alex, was ist da los?
Ja, das ist aber wirklich, weil was ich damit sagen will, du darfst nicht vergessen, wir haben berufstätige Athleten. Ja. Die sind voll im Beruf und dann zusätzlichen Stress noch, Familie vielleicht dann auch noch. Und dann fahre ich, weiß ich nicht, die Intervalle so hart, dass ich nicht einmal weiß, wo links und rechts ist. Das ist auch die Sinnhaftigkeit dahinter.
Und außerdem ist es einfach nicht nötig. Du hast gerade 90% angesprochen. Das kommt ja nicht aus dem Nichts. Man hat relativ gut nachweisen können, dass wenn man sich jetzt bei 90% seiner maximalen Sauerstoffaufnahme bewegt, und das sagen wir jetzt einfach, ist zum Beispiel 120% deiner FTP, ist natürlich hochindividuell, damit triggerst du super Adaptionen deiner VO2 Max. Du musst dein Intervall nicht bei 100% deiner VO2 Max fahren, bei 100% Ausbelastung.
Genau, und man hat auch zum Beispiel sich angeschaut, 3 Minuten Belastungen, also Intervalle, dann 8 Minuten, 15 Minuten und dann halt eben runtergebrochen, dass man halt die 3 Minuten härter fährt als die 15 Minuten. Und im Endeffekt sind dann alle Athleten eigentlich schneller worden, aber natürlich haben sie diejenigen etwas anderes erreicht physiologisch. Aber am Ende des Tages ist ja für uns wichtig, dass du schneller wirst und besser. Voll. Ja. Und ob es jetzt die V2 Max ist, grundsätzlich einmal pauschal gesagt, ob es jetzt die V2 Max ist oder die Ökonomisierung, Hauptsache du bist einmal schnell oder du gewinnst ein Rennen. Weil
Hauptsache du gewinnst, das ist, naja, das ist der Parameter, den Alex an seine Athleten setzt. Hauptsache sie gewinnen ein Rennen.
Ja, aber wenn du auch den Profisportler anschaust, der kommt zu der Leistungsdiagnostik und der Wissenschaftler erzählt ja alles von dem. Dem ist das wurscht, Hauptsache er gewinnt, im Endeffekt. Bei der Ziellinie ist es egal, ob das jetzt die V2 Max war oder die Prozentuelle oder irgendein anderer Parameter, den wir wahrscheinlich noch gar nicht kennen.
Ja.
Oder das ist ja auch, man darf nicht vergessen, es ist nicht 0 und 1, also es ist alles, ja, und nicht nur ein Parameter.
Ja.
Dem ist das egal, Hauptsache er hat das Rennen gewonnen, im Endeffekt. Ja. Und das ist auch wieder diese Praxis-Theorie-Spanne.
Die Praxistheoriespanne. Ein neuer Begriff in der Leistungsdiagnostik.
Was ich auch nochmal kurz erwähnen wollte, ist, was mir auch aufgefallen ist oder generell auffällt, jetzt bin ich schon wieder angekommen, ich darf nicht mit den Händen reden, dass wenn man zum Beispiel Anfänger oder Beginner beziehungsweise ja Age-Grupper herannimmt und im Vergleich zu Profis, wenn man zum Beispiel sagt im Training, ja, wenn man ein gewisses Intervalltraining fährt, zum Beispiel, weiß ich nicht, 5x3 Minuten Hit-Programm, dass die Anfänger viel härter fahren, subjektiv vor allem, wenn man sagt, hey, sie sollen 20, also von 1 bis 20 oder von 1 bis 10, von der Borg-Skala 1 bis 20 oder von 1 bis 10 halt, ist ja wurscht jetzt, dann belasten sich die richtig aus und die Profis sagen dann einfach so, nein, im Wettkampf belaste ich mich komplett aus und fahre am Limit und im Training natürlich nicht, weil das wäre ja dumm.
Ja, absolut. No pain, no gain. Diese Agenda, die wir...
Ich glaube, das wäre ein extra Podcast eigentlich so.
Das wäre wirklich ein eigener Podcast, den wir dann auch so nennen. Auch ganz, ganz interessant, der gute alte Dr. Steven Seiler, der doch ein bisschen ein Rockstar in der Sportwissenschaft für Ausdauersportarten geworden ist. Diese berühmte Studie, die viele Leute zitieren, wo er 4x4 gegen 4x8 gegen 4x16 Minuten verglichen hat, ohne jetzt auf die Ergebnisse einzugehen. Aber was die dort gemacht haben, ist, sie haben den Probanden vorgegeben, nicht fahrt das bei den Watt, fahrt das bei der Intensität, sondern teilt es euch so ein, dass ihr alle Intervalle so hart wie möglich fahrt, aber so gleichmäßig wie möglich.
Genau.
Also quasi einfach so hart wie möglich und der letzte darf nicht weniger hart sein als der erste. Ihr dürft es nicht eingehen.
Ja, aber dann braucht man schon Erfahrung.
Dafür braucht man Erfahrung und Gespür, aber es ist, finde ich, ein cooler Ansatz.
Die meisten fahren dann den ersten Intervall oder die erste Belastung. korrekterweise, komplett all out und dann sagen sie, oh, das kann ich nie wieder nochmal so
Theorie,
fahren. Ja.
Theorie gegen Praxis. Aber ich gebe das meinen Athleten gerne am Anfang. Also natürlich gebe ich ihnen Benchmarks, probiert es bei denen und dem was zu machen. Das ist bei der Leistungsdiagnostik circa rausgekommen, da könnt ihr euch orientieren.
Ich mache das auch gerne so mit der Skala, dass ich sage, auch bei der Leistungsdiagnostik generell, dass man den Athleten fragt, wie fühlt er sich gerade, dass man das dann auch irgendwie abgleicht und man ist schon draufgekommen, dass das subjektive Wohlbefinden sehr, sehr akkurat auch mit dem, mit der Physiologie des Menschen selbst ist und auch mit den Intensitäten. Das ist schon sehr, sehr geil, wenn ich sage, eins bis zwei ist halt Grundlage oder ganz locker und das ist auch, das Laktatverhalten ist dementsprechend auch zum Beispiel unter 2 Millimol, und, außer beim Schwimmen. Und wenn ich sage, 10 ist dann mein das härteste oder all out, so Sprintbelastungen und 8 ist dann mein Hit-Einheiten, das kommt dann sehr, sehr gut auch ran. Ja,
das kommt richtig.
Weil ich schreibe das immer gerne dazu, weil natürlich, wenn du einen harten, langen Arbeitstag hattest oder generell du fühlst dich nicht so gut, ja, dann können die schönsten oder die geilsten, sexiesten Watt da sein, aber wenn ich es nicht treten kann, dann orientiere ich mich lieber an meinem subjektiven Wohlbefinden und ich glaube, das ist das, wo wir einsetzen wollen, dass wirklich hört auf euren Körper und nicht schaut euch nicht immer die geilen Wattzahlen an. Weil von außen schaut immer alles geil aus, aber wichtig ist ja, wie ihr euch fühlt.
Und das ist wieder die wunderschöne Brücke dann zu
Rework.
Ja, auch zu Rework, zu dem, was wir sind. Auch zu Rework Leistungsdiagnostik und zum Ist-Stand. Zonen, die sich dann aufgrund einer Leistungsdiagnostik ergeben, sind auch nur Zonen und Ranges, wie man im Englischen sagt. Und die Schwelle ist auch nicht ein Punkt, der bei 350 Watt
exakt ist. Der ist individuell. Der ist bei jedem anders.
Das darf man sowieso auch nicht vergessen. Aber es ist auch im Individuum von Tag zu Tag unterschiedlich. Genau das, was du gerade gesagt hast.
Intraindividuell?
Wow. Das ist ein zu kompliziertes Wort, Alex. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Aber was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass meine Schwelle heute anders sein wird als meine Schwelle morgen, auch unabhängig vom Training. Und da ist das, was du gesagt hast, das Gefühl so entscheidend.
Genau, und das ist ja auch dann wirklich, man hat generell auch im Labor, hat man über idealen Verhältnissen deinen aktuellen Ist-Stand deiner Tagesverfassung. Und das ist ja auch wie beim Wettkampf und auch wie beim Training. Natürlich kann man irgendwie eine Range bilden, ja, aber es ist trotzdem entscheidend, dass du nicht, also mein großes Ziel, mein Lebenstraum ist es, dass meine Athleten mündig sind, ja, und sich selbst mit sich selbst auseinandersetzen, ja. Das heißt nicht dumm einfach den Plan trainieren, sondern ich sag immer dazu, hey, schau, wie du dich fühlst. Wenn du dich nicht gut fühlst oder wenn du dich super fühlst, kannst du natürlich einmal ein bisschen härter fahren und ich schau auch, dass ich dann halt natürlich den Überblick habe, ja. Mhm. Das ist halt wirklich dieses individuelle Coaching und auch diese Betreuung, ja, die man dann im Endeffekt braucht, weil das ist dann wirklich ein Trainer sein.
Ja, ja. Gib den Leuten die Accountability mit auf dem Weg.
Genau. Das ist ja auch so geil. Es ist ja eigentlich nicht so der Weltmeister, sondern er soll die Welt meistern.
Boah.
Weißt du, was ich meine?
Du haust die Sprüche heute raus.
Ich weiß gar nicht. Das, weißt du, das ist wirklich philosophisch, ja.
Ja. Wollen wir jetzt auch Alex Philosophie Corner aufmachen
nachher? Ja, das können wir, was überhaupt Alex Philosophie Corner? Okay. Na, aber das ist wirklich sehr, sehr wichtig, ja, dass man die Welt meistert dann im Endeffekt, ja, und eigentlich ein besserer, nicht nur körperlich, aber auch charakterlich ein besserer Mensch wird, weil dann hat man eben so Persönlichkeiten wie zum Beispiel Jan Frodeno oder noch höher Muhammad Ali. Das sind wirklich kluge Menschen.
Ja.
Oder auch Kipchoge, wenn man sich den einmal, wenn der redet, wie ruhig der gelassen ist und der ist auch sehr, sehr gebildet, der liest viel, ja. Also ich sage jetzt einmal so pauschal, ich bin mir nicht sicher, ob es dumme Sport, also dumme Olympiasieger gibt, ja, weil das sind trotzdem im Endeffekt kluge Menschen und die sind reif, die wissen auch ungefähr, wie sie ihren Weg gehen, ja, weil das hat ja auch ein bisschen was mit Glück und auch Fingerspitzengefühl zu tun, dass ich mich in die richtige Schiene drehe, dass ich mein Umfeld richtig wähle, weil es bringt nichts, wenn ich ein Umfeld habe, die sagen dauernd zu mir, ich kann das nicht, aus dir wird nie was, sondern ein Umfeld schaffe, die mich unterstützen und auch weiterentwickeln. Und ich glaube auch dieses Geistige ist wirklich sehr, sehr, sehr entscheidend und wichtig.
Da spielt so viel zusammen und ich kann dir eigentlich nur recht geben. Wobei man natürlich sagen muss, je höher die FTP, desto höher der Intelligenzquotient.
Ach so, ja, stimmt.
Das ist natürlich eine ganz klare Relation. Das ist ein Rework-Motto. Führen wir die Sachen wieder zusammen. Wir haben jetzt diverse Parameter in unserer Leistungsdiagnostik ermittelt über verschiedene Verfahren, auf die wir jetzt gar nicht so genau eingegangen sind. Aber im Endeffekt ist die Message, wir wollen wissen, wo der Athlet trainieren muss, um welche... Der schmackhafte
Rework-Energy-Drink. Es ist wirklich ein Rework-Saft.
was immer der Rework-Saft ist, aber das lassen wir jetzt auch so stehen. Wir wissen im besten Fall, wo der Athlet circa trainieren muss, um diese und jene Adaption zu erreichen. Ich würde sagen, wir können jetzt kurz auf Fragen eingehen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, eine Handvoll Fragen.
Tausend.
Zum Thema Leistungsdiagnostik erhalten.
Die Rework-Community
hat gesprochen und hat Fragen dagelassen.
In Wirklichkeit hast du dir eigentlich nur die Fragen gestellt.
Meine 5 Zweitaccounts Fragen.
Ja, damit wenigstens irgendwer da die Fragen stellt. Wie sehr ist die Tagesform entscheidend?
Ja, super spannende Frage. Ist die Tagesform entscheidend? Wie entscheidend ist die Tagesform? Das kommt halt wirklich darauf an, was für eine Art der unter Anführungsstrichen Diagnostik du machst. Du hast vorher zum Beispiel dieser Prozess der Critical Power, Critical Speed angeführt, wo man ja im Endeffekt einfach nur Folgendes macht. Man macht eine All-Out-Ausbelastung bei einer relativ kurzen Dauer, 3 bis 6 Minuten, und dann eine All-Out-Ausbelastung bei 15 bis 20 Minuten, und dann kann man noch x-beliebige All-Out-Ausbelastungen in längerer und kürzerer Dauer hinzufügen. Und dann schmeißt man eine mathematische Interpolation drüber und hat somit seine, unter Anführungsstrichen, Critical Power Schwelle. Wenn man das jetzt an einem Tag macht, wo man perfekt hintapert, wo man perfekte Leistungsfähigkeit erbringt, dann ist das vielleicht überhaupt nicht repräsentativ für einen durchschnittlichen Trainingstag, wo man ja 2 Tage vorher schon All-Out-Belastungen gemacht hat. Wenn du jetzt sagst, du machst eine Laborspirometrie, wo du eine Maske drauf hast und deine Sauerstoffaufnahme gemessen wird, die wirst du wahrscheinlich unter verschiedensten Bedingungen erreichen können. Also wie viel Sauerstoff du maximal aufnimmst, wirst du wahrscheinlich sowohl erreichen können, wenn du perfekt ausgeruht bist, als auch wenn du leicht angeschlagen vom Training bist.
Gebe ich da absolut recht, ja?
Ja. Eine super spannende Frage fand ich die bezüglich Laktatmessung. Kannst du die vorlesen?
Wie sehr seid ihr von Laktatmessung zur Steuerung, zur Trainingssteuerung überzeugt? Eigentlich sollte ich das so ein bisschen so... Wie sehr seid ihr von der Laktatmessung und zur Trainingssteuerung überzeugt?
Alter, der Alex schwingt wieder die Sexismuskeule. Das ist ein Wahnsinn. Ich finde, das ist eine super, super spannende Frage. Wenn ich mich
das ist authentischer, das ist kein...
Wenn ich mich zurückerinnere, wie meine ersten Leistungsdiagnostiken waren, als ich angefangen habe und wie sie heute noch vielerorts, teilweise auch in Olympiastützpunkten für Amateure, die halt dafür zahlen, durchgeführt werden ist.
Oder auch Profisportler.
Genau. Teilweise auch für Profisportler. Der klassische...
Jetzt 2 Millimol-Test.
Ja, korrigiere mich, Alex. Rampen- oder Stufenprotokoll? Was bei diesen typischen Tests gefahren wird. Ich glaube auch Stufen. Stufen, ja. Man fährt eine vordefinierte Anzahl an Minuten bei einer vordefinierten Anzahl
an Watt. Ganz klassisch ist zum Beispiel 3 Minuten, weil das weil die schauen ja auch natürlich, ob das jetzt kostengünstig ist. Mhm. 3 Minuten und dann entweder alle 2 km/h steigern alle 3 Minuten oder 3 Minuten und alle, ja, 30 Watt zum Beispiel steigerst du. Also du fängst mit 180 Watt oder mit 150 Watt an, 3 Minuten, dann 180 mit 3 Minuten und so weiter. Ja.
Genau, und das machst du dann bis zur Ausbelastung oder du hörst auch schon vor der Ausbelastung auf. Und was dann die Leute, die diese Protokolle fahren, machen, ist einfach zu sagen, wo hast du 2 Millimol Blutlaktat gehabt, wo hast du 4 Millimol Blutlaktat gehabt und das sind deine beiden Schwellen. Das untere ist deine aerobe Schwelle, das obere ist deine ganz berühmte anaerobe Schwelle und daraus leiten wir dann einfach mit gewissen Prozentsätzen, wir haben auch deine Herzfrequenz gemessen, deine Trainingsbereiche und Zonen ab. Wenn man jetzt eine Ist-Stand-Ermittlung vielleicht sogar das erste Mal macht und man macht jetzt dieses Stufenprotokoll, man hat seine 2- und 4 Millimol-Schwelle, sagt das wirklich perfekt was über diesen Athleten aus und wo seine Zonen sind? Wahrscheinlich nicht, weil diese 2- und 4 Millimol-Schwellen vom Blutlaktat her auf eine Studie zurückzuführen sind, wo, wir sind wieder beim selben Thema, im Schnitt die Probanden bei ihren beiden Schwellen, und wir wollen jetzt nicht auf die Definition von Schwellen eingehen, weil das auch ein bisschen zu weit hinausgeht, aber im Schnitt waren die bei 2 und 4 Millimol. Das heißt, trifft das jetzt auf diesen einen Athleten zu, der gerade seine erste Bestimmung macht? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Also insofern.
Und dann ist ja auch die Frage, wie sehr ist jetzt diese 3 Minuten Belastung ausreichend?
Das noch dazu.
Weil wenn es dann 3 Minuten 10 sind oder 3 Minuten 30, kann ich dann ganz anderes Laktatverhalten haben. Deswegen ist ja auch wichtig, dass man eigentlich immer dieses selbe Protokoll durchführt, ja? Und auch beim idealsten beim selben Leistungstester.
Genau, und das ist der zweite Punkt. Wann ist es schon sinnvoll, sowas zu machen? Genau wie du gesagt hast, zur Überprüfung, wie geht's mir denn jetzt im Training? Ich mache am Anfang der Saison diese Art von Diagnostik. Ich mache sie einen Monat später, 3 Monate später, ein Jahr später und sehe, wie haben sich denn meine Kurven, wie hat sich denn mein Laktatverhalten zur jeweiligen Belastung verändert?
ganz weit weg ist es dann davon, dass ich dann sage, ich rechne dadurch deinen Wettkampf und schau mir an, oder ich kann dadurch Aussagen treffen, wie du deine Intensitäten hast oder dein Training führen sollst oder auch deinen Wettkampf. Leistungsdiagnostik ist eigentlich nur eine Überprüfung, beziehungsweise wirklich ein Prüfstand, wie ist es aktuell und wirkt das Training. Aber jetzt nicht, dass ich sage, ich tue da meine Intensitäten einteilen. Natürlich ist es ein cooler Zusatzeffekt, aber es ist dann einfach zu wenig, weil es nicht der Realität entspricht. Weil wenn ich draußen bei Minusgraden oder bei Plusgraden oder Hügellauf oder irgendwas, das ist dann wieder eine ganz andere Welt, als wenn ich im Labor bei idealen Bedingungen von 20 Grad am Laufband ohne Steigung zum Beispiel laufe. Ja, und viele, das ist mir auch oft aufgefallen, viele können gar nicht so am Laufband laufen, die tun sich da eigentlich relativ schwer. Ist natürlich, wenn ich draußen laufe, ist Laufbahnlaufen was ganz Komisches eigentlich, und die können sich auch nicht so toll ausbelasten, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich eigentlich auch ein Fan von Feldtests oder eben Wettkämpfen.
Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn, so Laktattests, je nachdem, was genau man macht und was genau man misst, unterschiedlich nützlich. Der klassische Rampentest, 2-4 Millimol-Schwelle für die erste Bestimmung, schwierig, wenn nicht sogar nutzlos, um es jetzt ganz arg auszudrücken. Für Überprüfung über die Zeit hinweg, cooles Tool. Laktat ist immer noch was sehr, sehr Physiologisches. Du misst immer noch sehr in den Körper rein, insofern ziemlich cool. Ne?
Und es ist auch einfach.
Und es ist auch einfach, das ist auch auf der Upside. Hast du noch eine Frage, Alex?
Ja, klar. KH-Speicher vorher ausfüllen? Auffüllen. Aha, okay. KH-Speicher vorher auffüllen. Ich gehe mal davon aus, dass der User, der wird schon wissen, wer er ist, oder wer nicht da meine.
Du weißt, wer du bist.
Du dich weißt. Merke ich mal. Er meint, glaube ich, davor, dass man halt, dass irgendwie wie ein Wettkampf sich verhält, dass man quasi vorher die Kohlenhydraten auffüllt. Mhm. Weil das ist auch cool zu beobachten. Natürlich sollte ich jetzt nicht mit leeren Speichern, also komplett leer können sie eh nie sein, aber mit leeren Speichern, weil das ist ja auch ein ganz andere, eine andere Leistung natürlich dann auch. Und was mir auch aufgefallen ist, bitte Leute, bei einer richtigen Leistungsdiagnostik, auch mit Laktat oder Spiroergometrie mit Rigidia eh nicht, aber bitte keine ISO, also ich zu dir nehmen oder Flüssigkeit oder generell Gels oder sowas. Das habe ich auch schon sehr oft gesehen, dass jemand, weiß nicht, ein Red Bull oder als Werbung während der Leistungsdiagnostik ein Red Bull trinkt. Das ist keine Idealverhältnis oder Bedingung, weil man soll wirklich eigentlich, außer man macht es natürlich immer, aber man soll eigentlich nichts zuführen, damit man wirklich das Laktatverhalten ideal messen kann.
Ja. Und nein, ich gebe dir recht, wenn du sagst, übertreib nicht, mach nichts anderes, was du normalerweise im Trainingsalltag auch machst. Sagen wir, du machst das wie im Wettkampf und super kompensierst deine Kohlenhydratspeicher Tage vorher, dann ist es nicht das, was du normalerweise im Training hast.
Wenn du jetzt stimmt auch wieder.
Mit leer, also zweierlei Dinge. Wenn du mit zu wenig Kohlenhydratspeichern dastehst, wirst du vielleicht nicht einmal eine Ausbelastung erreichen können, weil Kohlenhydrate am Ende des Tages, vielleicht so Thema für einen eigenen Podcast, immer noch super leistungsbestimmend und leistungssteigernd sind. Das heißt, zu wenig Kohlenhydrate, du wirst dich vielleicht nicht ausbelasten können, und je nach Test und Protokoll ist der Test nicht aussagekräftig. Zu viel oder nicht repräsentativ viele Kohlenhydrate würden den Test auch wieder verfälschen. Aber warum eigentlich? Laktat, ganz simpel ausgedrückt, entsteht durch die Verstoffwechslung von Kohlenhydraten. Das heißt, wenn ich weniger Kohlenhydrate habe, würde auch weniger Laktat entstehen. Und wenn ich viel Kohlenhydrat habe, würde auch mehr Laktat entstehen. Und dementsprechend kann es den Test unglaublich in alle Richtungen unter Anführungsstrichen verfälschen. Das heißt, im Endeffekt würde ich raten, wenn du immer die gleichen Tests machst, einheitlich. Probier es gleich zu halten und probier nichts anders zu machen, als du es nicht im Trainingalltag auch machen würdest.
Ja, genau so sehe ich das auch. Aber ich glaube auch, dass es auch wieder so ein Mythos ist mit dem Carb-Loading. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr viel verstanden. Die meisten essen dann viel zu viel, als das Ganze dann wert ist, und du lagerst dann zusätzlich noch Wasser ein und dann fühlst du dich eigentlich nur dick und fett und hast vielleicht 2 Kilo auch mehr. Ich bin mir nie sicher, ob das wirklich dann auch im Endeffekt was bringt. Ja, weil also beim Wettkampf kennst du das, jedes klassische Pasta-Party-Essen und sowas. Das ist ein
spannendes Thema.
Das ist wirklich ein spannendes Thema, ob das wirklich dann auch ein bisschen too much ist.
Ja, wo auch Meinungen sich auseinander. Wir haben letztes Mal über die ketogene Diät. Es geht von nimm 0 Kohlenhydrate zu dir über alles, Haupt, und das maximiert deine Performance, bis hin zu hau dir 5 Kilo Pasta rein. Aber anderes Thema für einen anderen Tag. Ich würde sagen, wir machen noch eine Frage und dann können wir ein bisschen auf unsere Rework Insight Diagnostik eingehen.
Patrick.
Der Test immer zu den gleichen Zeitpunkten im Jahr, zwecks Vergleichbarkeit. Ich würde...
Ja, nächste Frage.
Okay, okay, passt. Passt. Bist du jetzt der Chef?
Okay, oder wir was? Können, glaube ich, kurz dazu sagen, ist eine gute Idee. Die Frage ist, was sind denn sinnvolle Zeitpunkte? Wahrscheinlich ist ein sinnvoller Zeitpunkt Form. Nach der Off-Season, wo man schon wieder ein bisschen im Training ist, um zu wissen, wie sind denn jetzt meine Zonen, die ich fahren sollte. Was wäre auch noch sinnvoll? Vor der Wettkampfsaison, um vielleicht zu wissen, wie das Pacing ist.
Also ich würde auch so 1 bis 2 Leistungsdiagnostiken im Jahr empfehlen, auf jeden Fall. Ja. 2 sind halt dann wirklich ideal, wie der Massimo schon gesagt hat, eben Formtraining und dann wirklich den Ist-Stand zu haben und dann auch für die Wettkampfsaison.
Genau.
Im Idealfall, also wenn dann wirklich die Profis, würde ich dann wirklich zum Beispiel auch so, auch ich habe es bei mir auch selber gemacht, dass ich wirklich alle 4 Wochen, also so einen Blog gemacht habe oder alle 3 Wochen und dann jedes Mal einen Leistungstest gemacht habe und schaue, ob ich mich weiterentwickelt habe oder nicht. Das ist halt so das Optimum.
Ja. Genau, das ist natürlich auch sehr erwähnenswert. Wenn wir einen Blog machen, was bedeutet, wir fokussieren uns 4, 5, wie viel auch immer Wochen, spezifisch auf einen Parameter, beispielsweise VO2-Max-Steigerung, dann ist es natürlich super interessant und sinnvoll, danach reinzumessen und zu schauen, wie hat sich denn jetzt dieser Parameter verändert.
Weil so habe ich dann quasi schwarz auf weiß, hat das überhaupt was gebracht?
Genau, exakt. Ja. Ich würde sagen, eine Frage können wir noch machen. Und
okay, eine Frage
noch? Eine Frage noch.
Okay, ich bin ja nicht so, dann such dir mal eine aus.
Wow, ich darf mir eine Frage aussuchen. Das ist ja voll gut. Ja, voll. Nehmen wir doch die Leistungstests beim Schwimmen. Ich finde, das ist, was viele Leute sich ja gar nicht machen. Du hast da wesentlich mehr Erfahrung bei Laktatabnahme beim Schwimmen als ich.
Ja, vor allem mit mir selbst.
Vor allem bei dir. Oh, okay, ja, dann sprich einmal.
Ja, ist eigentlich auch wie ein Stufentest. Ganz klassisch ist so 4 oder 5 mal 400 Meter und natürlich sollte man auch schauen, wie deine Leistungsbereiche sind oder in welchem Niveau du schwimmst und man kann es halt cool auch messen, indem man zum Beispiel zuerst einen 400 Meter All-Out-Test macht und anhand dessen rechnest du dir dann prozentuell deine Bereiche aus und da kannst du dich dann ungefähr orientieren, wie du die 400 steigern sollst. Also das ist wirklich vom ganz locker bis zum All-Out mehr oder weniger und da solltest du halt eine exakte Zeit schwimmen, Pace beziehungsweise Pace und nach jedem...
Pace beziehungsweise Pace?
Entschuldigung, sorry. Und nach jedem 400 Meter misst du Laktat und dann hast du auch unterschiedliche... Die Pausen ist unterschiedlich lang. Ja, also ich habe dann, ich muss jetzt lügen, bei den ersten 400 habe ich dann nur noch 1 Minute oder 30 Sekunden Pause gehabt. Beim zweiten habe ich dann ein bisschen längere, weil wenn die Intensität härter wird, habe ich dann eine längere Pause gemacht. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber da gibt es mehrere Protokolle. Zumindest ich habe das dann immer so gemacht und gleich, ja. Und dann habe ich einfach nur die 2 und 4 Millimol beziehungsweise die individuelle bestimmt beziehungsweise ich habe mir dann einfach die Grafik, den Balken angeschaut und dann das Ganze so analysiert. Aber was ich sagen möchte, es ist schon sehr, sehr interessant, dass man vor allem beim Schwimmen ein viel höheres Laktatverhalten generell hat als beim Laufen oder beim Radfahren. Mhm. Warum?
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 Weil du andere und mehr Muskeln in Aktivierung hast?
Nein, weil du den ganzen Tag eigentlich auf den Beinen stehst und mit den Armen machen wir eigentlich nur schnell kräftige Belastungen. Also keine Ausdauerbelastungen. Und das hat auch was mit den Typfaserungen zu tun, weil ja, wir haben in den Armen definitiv mehr Typfaser 2 als Typfaser 1 und in den Beinen haben wir eben mehr Typfaser, so pauschal jetzt gesagt. Ja. Mhm. Aber Typ das ist zwei schon
Fasern in dem Fall, umgangssprachlich gesprochen, die schnell zuckenden Fast-Twitch-Fiber.
Da unterscheidet man auch wieder in verschiedene Gruppierungen. Aber da wollen wir jetzt nicht so genau eingehen. Aber das ist mir wirklich sehr, sehr aufgefallen, dass man wirklich, weil das ist ja auch das Lustige, was ich vorher erwähnt habe, dass man, wenn ich sage, hey, schwimme mal ein und dann misse ich Laktat und dann hat er 5 Millimol, denke, hey, wie geht das? Und er sagt, na, das ist eh locker. Ja, aber das ist ja auch dann...
5 Millimol nach... Hast du das wirklich erlebt?
5 ja, Millimol nach dem Einschwimmen? Das können wir auch gern mit dir machen. Holy, ich glaube schon, shit, dass du... Das Lustige ist nämlich, weil ich komme auch sehr, sehr schwer unter 2 Millimol.
Ja.
Und ich,
beim Schwimmen?
Bin ja, ja, ich bin, also bei meinem Einschwimmen bin ich auch bei 2,5. Ja. Das ist schon hoch im Verhältnis zum Laufen zum Beispiel. Absolut. Wenn ich denke, wenn ich locker laufe, habe ich 0,8 oder unter 1 auf jeden Fall. Ja. Aber beim Schwimmen ist das schon sehr, sehr, sehr hoch. Ja. Also wie gesagt, das ist, hat was mit den Typfaserungen natürlich zu tun, auch mit einer gewissen Ökonomisierung, weil wenn man viel auf den Beinen geht, dein Leben lang und eigentlich mit Schwimmen erst mit 15 beginnst, ist es ja auch irgendwie eine logische Schlussfolgerung. Und das ist dann auch irgendwie wichtig, die Verständnis vom Training dann auch und wie ich das Ganze aufbaue. Die Frage ist dann, kann ich meinen Körper so umstrukturieren, dass ich mehr Typfaserungen 1 habe in den Armen als 2? Weil das liegt dann auch wieder am Training. Wie trainiere ich mich dann beim Schwimmen vor allem? Und da wäre es wirklich ein geiles eigenes Thema, so Schwimmen. Ja.
wo ich da wirklich sehr, sehr viele Erfahrungen auch mitbringe. Ja, das wäre wirklich ein cooles Thema, dass wir das irgendwann einmal aufnehmen, beziehungsweise einen Podcast darüber machen. Ja, wie schwimme ich wirklich?
Ich werde schauen, ich werde mit meiner Sekretärin reden, vielleicht für meinen Termin finden und dann schauen wir mal, ob das geht. Kannst du noch ganz kurz auf Critical Speed Test beim Schwimmen eingehen, wenn wir schon von Laktat gesprochen haben? Zum Beispiel 200 All-Out, 400 All-Out schwimmen, hast du sowas schon mal gemacht?
Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Also ich habe 100, 200 und 400 habe ich gemacht und dazwischen war immer eine halbe Stunde Pause.
Und dann hast du das wahrscheinlich in irgendeinen Kalkulator gehaut,
eine genau, Formel genau, angewendet genau,
und dann kam deine Critical Swim Pace raus,
genau, was genau,
mit deiner also Schwelle gleichzusetzen
ist. Ja, genau, genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man einen 400-Meter-Test einfach so einmal macht, das kommt natürlich auch auf das Niveau an, aber das ist schon sehr, also unser Lieblingswort, akkurat eigentlich in diesem Podcast, das ist wirklich sehr, sehr akkurat, das ist mir auch aufgefallen, dass man, ich konnte sogar, ich was, das habe ich mir wirklich, ich habe mich da wirklich viel gespielt und ich konnte sogar mit meiner 400 Meter Bestzeit runterrechnen, was ich dann ungefähr auf 1500 Meter schwimme.
Ja. Das ist interessant.
Das ist wirklich sehr, sehr geil, ja.
Das ist interessant und ich glaube, da können wir den Übergang jetzt zu Insight bringen, denn bei mir sind diese ganzen Critical Power, Critical Speed Tests Bullshit. Ich habe schon viele von diesen Tests gemacht, eigentlich vor allem nur am Radl mit 6 Minuten All-Out, dann 20 Minuten All-Out, schön eine Formel drüber laufen lassen, boom, hier ist deine Critical Power, deine Schwelle unter Anführungsstrichen und die ist bei mir immer absurd hoch. Natürlich fühlt sich das gut an, so wie wir vorher geredet haben.
Das boah, Ego,
geil.
Das Rework-Ego.
Richtig schön hohe Zahl, 3,50 oder whatever, 3,50 war es noch nie. Kann ich dann Intervalle demnach fahren mit einer gewissen Prozentsatz davon? Hell no, überhaupt nicht. Und da ist eine Art Test wie Insight ziemlich cool. Was ist Insight?
Erklär's uns, Massimo.
Oh, ich darf das erklären. Oh, danke schön.
Ja, it's your show.
Insight ist im Endeffekt eine deutsche Firma, die eine richtig coole Leistungsdiagnostik-Software ins Leben gerufen hat. Ganz kurz, die arbeiten mit Profiathleten und Profiteams zusammen. Unter anderem zum Beispiel Jumbo Visma, die...
Wer?
In dieser Saison, glaube ich, unangefochten das beste Profi-Radsportteam der Welt sind. Unabhängig davon, dass sie die Tour de France verloren haben. Aber anderer Podcast. Also die haben schon Credentials hinter sich. Die haben was ganz Cooles auf die Beine gestellt.
Also Jan Frodeno, also Dan Loran,
ja,
der nimmt das
Trainer von Jan Frodeno.
Ja, genau. Dann Sanders arbeitet damit.
Genau, stimmt, Sanders
also auch. Also es arbeiten wirklich sehr, sehr viele. Deswegen haben wir uns auch eigentlich dazu entschlossen, das auch aufzunehmen und einfach dann diesen Retest gegründet, mehr oder weniger.
Ja. Und was ist der Vorteil von Insight? Insight ist eigentlich ein Test, der sich zu Hause durchführen lässt. Sie nennen das den Power Performance Decoder, indem man 4 All-Out-Belastungen fährt, dann im Endeffekt nur die Watt-Daten dieser All-Out-Belastungen nimmt. Man kann es auch beim Laufen machen. Und dadurch wird deine Physiologie ermittelt. Und als ich das erste Mal selber gehört habe, habe ich mir gedacht, what the fuck? Im Endeffekt ist es doch auch nur ein Critical Power Protokoll, wie wir es gerade besprochen haben, was gar nicht so akkurat sein kann. Die Frage ist jetzt, wie tief wollen wir in die Mechanismen hinter Insight hineingehen? 100% gut erklären kann ich es wahrscheinlich selber nicht. Im Endeffekt sagt Insight, durch Wissen über die menschliche Physiologie reichen uns diese Powerdaten, um deine, um zum Beispiel V zur Max zu ermitteln.
Ja, das ist ja auch eine Form von Energie.
Genau.
Weil man könnte ja sagen, ja, aber die Spirometrie ist ja viel genauer. Naja, nein, eigentlich nicht. Weil
anscheinend
nicht. Die Fehlerquote ist dann genauso hoch eigentlich und da hat man auch Fehler natürlich drinnen, ja.
Ja, das ist wirklich interessant. Insight sagt zum Beispiel, okay, du fährst jetzt einen 3-Minuten All-Out-Test und dadurch können wir ungefähr auf deine V2 Max kommen. Wie soll das überhaupt funktionieren? Man muss denken, dass Watt ja einfach nur eine Einheit für Leistung ist und diese Leistung muss irgendwie erbracht werden. Dadurch, dass wir den menschlichen Körper inzwischen schon relativ gut kennen, können wir ungefähr wissen, okay, so und so viel Sauerstoff wird im Körper durch die Prozesse benötigt, um so und so viel Energie zu produzieren. Und Watt, aha, Leistung, Energie, man kann also quasi rückrechnen, wie viel Sauerstoff denn dafür gebraucht wird. Genau. Und so kommt man zum Beispiel auf die VO2 Max. Jetzt hat man noch 3 andere All-Out-Belastungen, in denen dann am Ende des Tages eben die VO2 Max, die Vla Max, was deine maximale Laktatbildungsrate ist, und eben dadurch deine Schwelle ermittelt wird. Und dadurch, dass all diese Parameter ermittelt werden, kann man sie quasi, sie nennen das Cross-Validaten. Diese Parameter hängen alle zusammen. Ganz simpel ausgedrückt, deine VO2 Max und deine Vla Max zusammen determinieren deine Schwelle. Was jetzt Insight macht, ist mit den Wattdaten all diese einzelnen Parameter zu errechnen, mit Wissen über die Physiologie, und das dann mit ihrem Algorithmus zu cross-validaten. Also macht jetzt unsere errechnete Schwelle Sinn, gegeben den beiden anderen Sachen, die wir errechnet haben. Und das wird für alle drei Faktoren gemacht. Und am Ende kommt eigentlich dein physiologisches Profil raus, ohne dass man wirklich die Physiologie von dir messen musste.
Also ich muss echt sagen, ich bin so stolz, dass du an meiner Seite bei Rework bist.
Danke, Alex.
Wirklich, das hast du schön erklärt.
Ja. Dankeschön, danke.
Und natürlich ist es auch wieder mal akkurater, 4 Tests zu haben als ein FTP-Test. Ja. Ja, also das ist schon mal, das sagt schon viel aus.
Es ist wirklich schön. N equals 1 und Anekdoten, wir wissen, aber ich persönlich muss jetzt sagen, meine Critical Power Berechnungen waren, wie gesagt, fast immer zu hoch. Jetzt bei
genau, und jetzt ist halt wirklich Inside, Realität.
Es ist relativ akkurat. Also wir beide haben es jetzt schon durchgeführt, Freunde von uns haben es schon durchgeführt und im Endeffekt war jetzt unser, also auch als Amateursportler unser Ergebnis, es ist verdammt, es fühlt sich sehr akkurat an. Ne?
Ja, und natürlich, die FTP war dann nicht so sexy. Die war nicht so sexy hoch, ja.
Sie war nicht bei 3,40.
Sie war halt niedriger, aber wie gesagt, es ist ja eh besser, eine niedriger zu haben, weil im Training kann ich ja, wenn ich mich gut fühle, noch immer höher trainieren. Aber wenn ich schon eine höhere FTP habe, welches Ego geht runter? Also beim Training, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, einplane, eine gewisse Wattzahl, 300 Watt, und dann würde niemals runtergehen. Aber wenn ich schon eine niedrige FTP habe, nach oben hin ist es noch immer cooler, weil dann freut man sich auch. Ja. Das ist ja auch cool, psychologisch gesehen, dass man auch so arbeitet, dass man Athleten so pusht, dass man sagt, hey, mach mal eine niedrige FTP, aber das muss man natürlich nicht sagen.
Ja.
Das ist ja auch so wie beim Wettkampf oder auch beim Training, dass man zum Beispiel Zeiten ein bisschen falsch mehr oder weniger stoppt, dass man sagt, hey, du warst ein paar Sekunden schneller, also sagt man so 1,10 statt 1,15 ist er geschwommen, dann freut sich der Athlet viel mehr und dann ist auch das Training viel effektiver, dass man aus dieser, weil man darf man auch nicht vergessen, das wäre wieder ein anderer Podcast, wir haben so viele Themen, wie eng die Psyche mit dem Körper zusammenarbeitet.
Ja, Wahnsinn.
Also das Mentale mit dem Körperlichen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr
interessant. Das wäre ein eigener 6-Stunden-Podcast.
Ja, das habe ich auch mit meinem eigenen Körper schon sehr, sehr oft erfahren, ja. Positiv und negativ. Also da können wir auch aus eigener Erfahrung, ich glaube, das ist das Geile, dass wir uns auch Rework eigene Erfahrung sprechen.
Ja. Um jetzt ganz klar festzuhalten, dass wir...
Oh scheiße, Jan Frodeno zwiftet jetzt. Ich muss aufs Rad müssen abbrechen.
Du musst jetzt aufs Rad, okay.
Ja, wirklich, schau.
Dann würde ich sagen, du gibst uns und dann ich deine Minutenzusammenfassung, über was wir heute getalkt haben. Was sind die wichtigsten Punkte, die Leute bezüglich Leistungsdiagnostik mitnehmen sollten?
Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, um das Ganze kurz und knackig zu verpassen, ist einfach Retest by Rework.
Okay, dann nehme ich deine übrigen 1:50 und pack sie auf meine Minute drauf.
Ich glaube, das gleicht sich
auch, nicht aus.
Ist ja wurscht, aber es gleicht sich ungefähr aus. Ich habe letztens über mich einfach urviel gesprochen, dann eigentlich du gar nichts und ich habe mir gedacht, ich lasse jetzt auch einmal die Show.
Oh, danke schön. Dann nehme ich jetzt diese 2 Minuten und füge noch kurz zusammen, was ich sagen wollen würde.
Und ich gebe meinen Senf dazu.
Zu Insight per se, wir wollen jetzt auch nicht sagen, dass das der neue Goldstandard ist, der das Beste ist. Ich habe mich unterhalten mit einem guten Freund von mir, der Next Star in der österreichischen Sportwissenschaftsszene, Peter Leo, den ich wirklich sehr schätze und der auch wahnsinnig gut unterwegs ist, macht gerade seinen PhD, ist sehr viel im Radsport involviert. Und der hat auch gemeint, er ist bei Insight skeptisch. Es fehlen Validierungsstudien, die sagen, dass das, was die claimen, dass das, was die sagen, was der Fall ist, auch 100% stimmt. Und da gebe ich ihm recht, die fehlen, die haben sie noch nicht angeführt. Was man eben dann schon für Insight sagen muss, sie arbeiten mit teilweise den besten Profis der Welt zusammen und die Erfahrungen der Leute...
mit uns jetzt?
Ja, ich zähle uns schon dazu.
Ach so, ja, okay.
Also Rework ist schon dabei. Und die Leute haben gute Erfahrungen und wir haben auch gute Erfahrungen gemacht. Wir stehen definitiv dahinter, aber wir sagen auch nicht, dass das jetzt der neue Goldstandard ist, um das ganz klar festzuhalten. Also kurz die Worte zur Leistungsdiagnostik. Was wollen wir am Ende des Tages mit einer Leistungsdiagnostik erreichen? Wir wollen den Ist-Stand eines Athletens ermitteln, um im Idealfall zu wissen, wie hart genau trainiert werden muss, um ganz spezifische Adaptionen, die wir uns wünschen, zu erreichen. Und dafür gibt es jetzt Verfahren wie Sand am Meer, die alle mit ihren Stärken und Schwächen daherkommen. Eine gute holistische Leistungsdiagnostik im Labor beinhaltet vermutlich Messung der Atemgase, sprich Spirometrie, und oder auch Laktat, um ganz spezifisch Werte wie VO2 Max, Laktatbildungsrate, Fatmax etc. zu bestimmen. Der Goldstandard hierzu ist sicher eine Mischung aus eben Spirometrie und Laktat. die so allerdings in der Praxis kaum von sportwissenschaftlichen Labors angeboten wird. Und eine reine Messung der Atemgase ohne wirklich gutes Wissen der Leistungsdiagnostiker zur Interpretation kann auch schwierig sein. Auf der anderen Seite stehen dann Verfahren wie Feldtests, Critical Power und Critical Speed Verfahren, die daheim alleine schnell, kostengünstig und oft durchführbar sind, die sehr gut dazu dienen, die Leistungsverbesserung oder die Veränderung der Leistung zu ermitteln, die allerdings nicht unbedingt ein akkurates Festhalten der tatsächlichen Leistungsfähigkeit sein müssen. Insofern kommen all diese Methoden mit Stärken und Schwächen daher. Und am Ende des Tages kommt es auch darauf an, ehrlich mit sich selbst zu sein. Schaut, wie das im Trainingsalltag managebar ist. So wie der Alex sagt, ein ermittelter Wert ist einfach auch nur eine Zahl. Ist es im Alltag wirklich so? Schaut auf eure Perceived Exertion. Passt die mit dieser Zahl ungefähr überein? Muss man Sachen adaptieren? Sehr wichtig. Und am Ende vom Tag wisst, wo ihr circa trainieren müsst, um eure Adaptionen zu erreichen. Entweder ihr wisst es selber, sprecht mit eurem Coach, fragt die auch einmal, warum trainiere ich jetzt eigentlich so und so lange bei der Stufe und so lang bei dem? Was wollen wir eigentlich erreichen? Und ich denke, ein guter Coach muss euch schon Auskunft darüber geben können, was da jetzt eigentlich getan werden soll.
Aber bitte nicht alles auseinandernehmen und ein bisschen, zu sehr denken.
Ja, das Alex, ist aber auch, der Coach hat schon Angst.
Nein, das nicht, aber das fällt mir nämlich auch auf, dass man alles so überdenkt, also nicht überdenkt, aber zerdenkt. Zerdenkt ist das richtige Wort. Das ist ja auch wieder, das wäre auch wieder kontraproduktiv. Da ist mal wieder bei dem Thema Balance.
Ja, oh, die Balance, ja. Und warum dementsprechend oder in diesem Punkt das polarisierte Trainingskonzept so toll und auch attraktiv ist, das besprechen wir ein andermal.
Genau.
In dem Sinne,
Rework.
Rework.
Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden melden Sie sich einfach unter der Nummer 0676 944 60 59 oder per Mail unter office@re-work.at. Des Weiteren würden wir es schätzen, wenn Sie uns auf Instagram @rework.at folgen und das ein oder andere Like Dollars. Rework!